liebe Gemeinde. Ein Mensch redet im Schnitt 16.000 Wörter am Tag. Und es ist ein Mythos, dass Frauen mehr reden als Männer. Ich werde heute in meiner Predigt wahrscheinlich etwa 2.500 Wörter reden. Und 30 Wörter davon sind schon verbraucht. Aber nicht alle Wörter sind gleich viel wert. Mir hat mal jemand gesagt, dass es eigentlich fast egal ist, über was ich predige. Hauptsache ist, Hauptsache ist, dass ich am Ende noch was Schönes sage und mit einem Amen abschließe. Keine Angst, ich werde heute nicht über irgendwas reden, sondern mit euch einen Text aus der Bibel lesen. Wie ich die Predigt aufhören werde, da lasst euch überraschen. Die letzten Worte, die man spricht, sind anscheinend besonders wichtig. Wenn man mit jemandem diskutiert, möchte man gerne das letzte Wort haben. Wenn man mit einem Ergebnis nicht zufrieden ist, sagt man, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und wenn man sich streitet, wirft man dem anderen häufig vor, du musst immer das letzte Wort haben. Das letzte Wort zu haben bedeutet, ein Machtwort zu sprechen, bedeutet, sich durchzusetzen und das Ergebnis selbst zu interpretieren. Aber auch wenn jemand verstorben ist, fragen wir uns, was seine letzten Worte waren. Meine Frau versucht bewusst, jedes Mal, wenn wir uns verabschieden, noch was Schönes zu sagen und was Schönes zu wünschen, damit wir nicht im Schlechten auseinandergehen. Einfach, weil das letzte Wort im Kopf bleibt. Und ich möchte heute mit euch die letzten Worte Jesu vor seinem Tod lesen. Da möchte ich mit euch den Abschnitt aus dem Johannesevangelium auswählen, in dem es um Jesu Tod geht. Und zwar möchte ich Johannes 19 lesen, die Verse 17 bis 22. Johannes Kapitel 19, Abvers 17. Da steht: Und er, Jesus, trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz, und es stand geschrieben: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht, der König der Juden, sondern, dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Also Jesus ist jetzt auf dem Weg zum Kreuz. Er wird gekreuzigt, aber es geht zumindest jetzt in diesem ersten Abschnitt, den wir gelesen haben, komischerweise gar nicht so sehr um Jesus. Es geht hier um einen Machtkampf, den die führenden Priester mit Pilatus haben. Pilatus schreibt eine Überschrift, die er an das Kreuz hängen lässt, nämlich Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Und er will damit als Sieger aus dieser ganzen Situation hervorgehen. Er möchte das letzte Wort in diesem Geschehen haben. Eigentlich wollte er ursprünglich, dass Jesus freigelassen wird. Er wusste, dass Jesus unschuldig ist, und seine Frau hat ihn gewarnt, dass er Jesus nicht verurteilen soll. Aber die führenden Männer im Land haben gesagt, wenn du ihn freilässt, dann bist du kein Freund des Kaisers. Und Pilatus ist eingeknickt. Er hatte Angst, dass irgendjemand dem Kaiser sagt, dass sich hier jemand zum König der Juden ausrufen wollte und Pilatus nichts dagegen unternommen hat, obwohl Pilatus ihn in der Gefangenschaft hatte. Und er ist eingeknickt und hat nachgegeben und hat Jesus verurteilt. Beziehungsweise er hat seine Hände eigentlich in Unschuld gewaschen. Er hat gesagt, dass er nichts mit dem Tod zu tun hat, sondern dass allein die Menge ihn töten will. Aber rechtlich gesehen ist nur er in der Position, Jesus zu töten und nicht die Priester. Und mit dieser Aktion, sich die Hände zu waffen, zu sagen, ich bin da unschuldig, mit dieser Aktion hat er eigentlich aufgegeben, hat sich überreden lassen. Aber jetzt hat er sich umentschieden. Er möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass er schwach wäre. Er möchte als Sieger aus der Situation herausgehen und möchte das letzte Wort haben und schreibt Jesus, der Nazarener, König der Juden. Und diesen Text schreibt er in drei Sprachen auf das Schild. In Latein, der Sprache, die in Rom gesprochen wird, damit alle Römer das lesen können. In Griechisch, die Sprache, die auf der ganzen Welt gesprochen wird, damit wirklich jeder diesen Text lesen kann. Und in Aramäisch, der Sprache, die die Juden damals geredet haben. Damit möchte er nach außen sagen, ich sorge hier für Recht und Ordnung. Ich habe hier alles im Griff, ich kreuzige gerade den König der Juden. Ich bin nämlich hier der einzige Herrscher. Und zu den führenden Priestern, die vorhin eigentlich den Machtkampf gewonnen hatten, möchte er in ihrer eigenen Sprache sagen, ich bin stärker als ihr. Ich kreuzige gerade euren König. Damit will er zum Schluss jetzt alles so darstellen, als ob er sich durchgesetzt hätte. Er wollte den Ansehen der Priester schaden und sich selbst als mächtig darstellen. Und was in diesem Machtkampf fast untergeht, ist Jesus. Es wird in dem Bibeltext beschrieben, wie die Leute über Jesus reden, wie sie ihn sehen und wie sie Jesus für ihre Zwecke benutzen wollen. Aber es wird kaum beschrieben, was mit Jesus passiert, wie er gekreuzigt wird und wie es ihm dabei geht. Und um dieses Ereignis der Kreuzigung, um dieses Ereignis dreht sich eigentlich das ganze Johannesevangelium. Die ganze Zeit redet Jesus immer darüber, dass er sterben wird und dass er damit alle erlösen wird. Aber nicht nur das Johannesevangelium, sondern auch die anderen Evangelien drehen sich nur um dieses eine zentrale Thema. Und nicht nur die Evangelien, auch die Briefe von Paulus, das gesamte Neue Testament. Alles spricht über den Tod Jesu. Und auch das Alte Testament spricht seit dem Sündenfall davon, dass mal jemand kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird. Das Geschehen am Kreuz ist der Mittelpunkt der ganzen Bibel. Und es ist der Mittelpunkt unseres Glaubens und deshalb feiern wir heute dieses Wochenende Ostern. Was da passiert, ist das wichtigste Ereignis der Bibel. Das, was der Mittelpunkt des christlichen Glaubens ist. Und Johannes schreibt da gerade mal einen kleinen Satz darüber. Jesus wird gekreuzigt und links und rechts daneben auch zwei andere. Was richtig viel Platz einnimmt, ist der Streit zwischen Pilatus und den Priestern. Dass Pilatus eine Überschrift schreibt und die Priester sagen, hey, schreib das doch anders. Und Pilatus sagt, nee, ich möchte mich durchsetzen. Da stelle ich mir die Frage, ob wir heute vielleicht auch in einer ähnlichen Gefahr stehen. Eigentlich sollte unsere ganze Aufmerksamkeit auf Jesus gerichtet sein, aber es kann passieren, dass wir uns vielleicht mal streiten. Jeder versucht, dann den Streit zu gewinnen. Jeder versucht, das letzte Wort zu haben. Jeder versucht, am Ende gut aus der Diskussion rauszukommen. Und wir streiten uns nicht nur über irgendwelche weltlichen Sachen. Wir können uns gerne auch mal in der Gemeinde streiten um theologische Sachen. Wer ist Jesus? Das war so ein bisschen die Frage, über die sich Pilatus und die Priester gestritten haben. Aber das war auch die Frage, über die sich in der Kirchengeschichte viel gestritten wurde. Es wurden Kriege geführt. weil die einen meinen, er ist Gott, und die anderen meinen, er hat nur gesagt, dass er Gott sei. Und auch heute können wir über dogmatische Fragen streiten und Jesus dabei unbemerkt am Kreuz hängen lassen. Also, versteht mich nicht falsch. Solche Fragen sind wichtig. Es war damals wichtig, dass die Leute sich die Frage gestellt hätten, was bedeutet das für mich, wenn jetzt hier Jesus, unser König, am Kreuz hängt? Und genauso ist es wichtig, wenn wir uns heute die Frage stellen, was es für uns bedeutet, was Jesus tut, wer Jesus ist. Aber wir denken vielleicht häufig, dass wir schon alles über Jesus wissen. Und deswegen können wir uns so gut streiten, können wir dem anderen sagen, dass er falsch ist. Und können dabei vielleicht den Fokus auf Jesus verlieren. Ich möchte weiterlesen in diesem Abschnitt die Verse 23 und 24. Da wird von einer anderen Gruppe gesprochen. Da heißt es: Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Also es gab nicht nur Menschen damals, die sich über Jesus gestritten haben, die Machtkämpfe ausgetragen haben. Es gab damals auch Leute, die sich gut miteinander verstanden haben, die Sachen unter sich aufgeteilt haben. Und das hört sich ein bisschen makaber an, was die Kriegsknechte hier machen. Es werden gerade Leute gekreuzigt. Und diese Art zu sterben galt damals als eine der schlimmsten Arten überhaupt. Und vor den Augen dessen, der da gekreuzigt wird, teilen sie seine Kleidung untereinander auf und sie losen, wem das gehören soll. Die Kriegsknechte damals waren schon echt abgestumpft. Aber sie haben sich nicht gestritten. Sie haben sich einfach nicht für Jesus interessiert. Am Donnerstag hatte ich einen Termin und bin auf dem Rückweg mit dem Auto nach Hause gefahren. Und an einer Stelle in der Nähe von der Theresienwiese war ein Stau und da war viel Polizeiaufkommen. Die Polizei hat die Straße gesperrt und deswegen habe ich versucht, irgendwie ein bisschen anders zu fahren, da vorbeizukommen. Und das hat ganz gut geklappt und ich bin vorbeigefahren und habe am Ende gesehen, was der Grund für den Stau gewesen ist, nämlich eine Demonstration. Und ich bin vorbeigefahren und habe im Vorbeifahren ein Schild gesehen, auf dem stand: Tausche Bibel gegen Mixer. Das fand ich interessant. Als ich dann zu Hause war, wollte ich unbedingt da recherchieren. Was wurde da gerade demonstriert? Was genau war das? Ich habe erfahren, es ging in der Demonstration um das Tanzverbot an den stillen Feiertagen. Dagegen wurde protestiert. Und ich habe mich ein bisschen rumgehört und habe folgendes Argument entdeckt. Nämlich: Christen sind in Deutschland mittlerweile in der Minderheit. Und diejenigen, die die Ostertage wirklich ernsthaft praktizieren, sind es sowieso. Die meisten Leute interessiert es nämlich sowieso nicht. Und da kann man doch sagen, die in die Kirche gehen wollen, sollen in die Kirche gehen und die anderen sollen halt tanzen. Und das Argument finde ich interessant, weil ich glaube, dass derjenige recht hat. Die meisten Leute in Deutschland interessieren sich nicht für das Kreuz und für das, was Jesus dort getan hat. Und ob man jetzt an den Osterfeiertagen tanzen soll oder nicht, dazu kann ich nicht sagen. Ich möchte nur sagen, dass wir eigentlich nicht so sein sollten wie die Kriegsknechte, denen Jesus einfach egal ist. Aber Johannes sieht in diesem ganzen Tun von den Kriegsknechten trotzdem Gottes Führung. Er sagt, dass das so passieren sollte, damit sich die Schrift erfüllt. Selbst die Kriegsknechte, die sich gar nicht für Jesus interessieren, die so abgestumpft sind und die Kleidung Jesu unter sich aufteilen, selbst die gebraucht Gott, um andere Leute auf die Bibel aufmerksam zu machen. Ich möchte weiterlesen, Vers 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu seinem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Es gibt in der Geschichte von Jesu Tod nicht nur die Menschengruppen, die sich streiten und die Menschen, denen Jesus egal ist, sondern auch eine Gruppe, die ernsthaft berührt werden von dem, was da am Kreuz geschehen ist. Dort steht der Jünger, den Jesus lieb hatte, und seine Mutter und mindestens drei andere Frauen. Es ist nämlich nicht ganz klar, wie viele es sind, ob es sich hier um eine Aufzählung handelt, die Schwester der Mutter, Maria, und die Frau des Klopas, oder ob die Frau des Klopas Maria ist, die Schwester der Mutter, und Maria die Frau des Klopas. Oder ob die Schwester der Mutter Maria heißt, was aber ein bisschen komisch wäre, weil die Mutter selber von Maria heißt. Aus Matthäus und Markus wissen wir, dass eine Frau Salome heißt. Aber wie die Leute heißen und wer das genau ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass Leute da sind. Und es war strategisch unklug, den Römern zu zeigen, dass sie zu einem gekreuzigten Verbrecher gehören. Sie mussten auf jeden Fall mal damit rechnen, dass sie im Verdacht stehen, etwas gegen Rom zu haben. Und sie mussten damit rechnen, sozial geächtet zu werden, wenn die Juden sehen, dass sie mit einem Heretiker zusammen sind. Aber die Liebe zu Jesus war so groß, dass sie sich von nichts beeindrucken lassen, dass sie am Kreuz bleiben möchten. Und Jesus sieht da seine Mutter unten am Kreuz stehen und er kümmert sich um sie. Und er sagt dem Jünger, den er lieb hatte, dass er sich um sie kümmern soll. Für die Menschen damals waren die eigenen Kinder sowas wie eine Rentenversicherung. Man war darauf angewiesen, dass die Kinder einen einmal versorgen, wenn man älter wird. Es haben allerdings nur die Männer gearbeitet und die Frauen waren auf ihre Männer angewiesen. Und wenn die Männer gestorben waren, waren die Witwen umso mehr auf ihre Kinder angewiesen. Und man geht davon aus, dass es bei der Familie Jesu so der Fall sein könnte. Jesus stellt hier also sicher, dass seine Mutter versorgt wird. Jesu Mutter hatte eigentlich noch andere Kinder. Wir lesen, dass Jesus Brüder hatte. Die hätten sich um sie kümmern können. Aber Jesus wollte sie sozusagen doppelt versichern, dass sie sich wirklich keine Gedanken mehr um ihre Zukunft machen soll, dass sie wirklich gut versorgt wird. Und dann lese ich weiter. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop und hielten es an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Jesus wusste, dass alles vollbracht war und trotzdem spricht er nochmal etwas, damit sich die Schrift erfüllt. In dem gleichen Psalm, in dem steht, dass die Kriegsknechte seine Kleider unter sich aufteilen. In dem gleichen Psalm steht, dass er Durst hat. Jesus. Und Jesus möchte, dass möglichst alle, die anwesend sind, auf diesen Psalm aufmerksam werden. Dass alle merken, dass das alles vorhergesagt ist. Dass sie verstehen, dass es so kommen musste, dass Gott alles in der Hand hält und das schon viele, viele Jahre, Jahrhunderte vorhergesagt hatte. Dass Jesus sterben musste und dass er die Welt retten wird. Also sagt er, dass er Durst hat, um darauf aufmerksam zu machen. Und er bekommt zu trinken. Beziehungsweise bekommt er etwas. Also ich bin mir nicht sicher, ob Essig wirklich den Durst so gut stillen kann. Aber Jesus nimmt davon und sagt, es ist vollbracht. Das sind Jesu letzten Worte. Es ist vollbracht. Mit seinem Tod erfüllt Jesus seinen Auftrag, für den er in die Welt gekommen ist. Mit seinem Tod zeigt er der Welt, wie sehr Gott sie liebt. Und mit seinem Tod rettet er die Welt vor den Folgen der Sünden. Mit seinem Tod besiegt er Satan und nimmt dem Tod die Macht. Also spricht Jesus hier am Ende nochmal ein richtiges Machtwort. Er sagt, es ist vollbracht. Jesus hat hier das letzte Wort. Und sein letztes Wort sagt uns, dass die Erlösung für uns offen steht, dass wir gerettet werden können und dass wir selber nicht den ewigen Tod sterben müssen, sondern ewig leben können. Und gerade wenn wir meinen, dass wir uns über irgendwelche Themen streiten müssen, wenn wir meinen, wir müssen selber das letzte Wort haben, wir müssen mal ein Machtwort sprechen, dann sollten wir uns daran erinnern, dass Jesus eigentlich das allerletzte Wort hat. Und er möchte uns mit seinem letzten Wort erlösen. Er möchte, dass wir mit ihm zusammen ewig leben und das wünscht er sich für uns und für denjenigen, mit dem wir streiten. Also lasst uns Jesus das letzte Wort überlassen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist, dass du am Kreuz die Erlösung vollbracht hast, dass das dein letztes Wort, dein Machtwort war, uns alle zu erlösen, uns die Möglichkeit zu geben, dass wir einmal bei dir sein können. Und Herr, lass uns das nicht vergessen in unserem alltäglichen Leben, wenn wir mit anderen diskutieren, wenn wir streiten, wenn wir vor uns hinleben, dass du für uns gestorben bist und dass das unser Mittelpunkt sein sollte. Und danke, dass du auferstanden bist. Amen.